Man kann sich auch die Ergebnisse der Ausschreibung angucken. Also wenn es zu wenig Flächen gäbe, gäbe es auch zu wenig Bewerber für die Ausschreibung. Das ist nicht der Fall. Die Entwickler klagen eigentlich immer noch darüber, dass der Aufwand für die Genehmigung einfach in keinem Verhältnis steht zum Aufwand des Baus. Nach wie vor, obwohl viel passiert ist in den letzten Jahren. Drecke, also nachgeführte Systeme, sind eigentlich eher was für Südeuropa. Aber man kann sich eben auch Situationen in Deutschland anschauen, wo sich das lohnt. Diese negativen Preise, die bieten ja auch gerade Geschäftsmodelle für Batteriespeicher und für Elektrolyseure. So funktioniert zumindest Marktwirtschaft. Also dann gibt es ja mehr Gründe dazu, auch diese Flexibilitäten zu erschließen.
Einerseits geht der Photovoltaikausbau ja planmäßig voran. Andererseits ist der Anteil von 50% für Freiflächen und Großanlagen am Zubau noch nicht erreicht. Und der Markt für private Photovoltaikanlagen schwächelt. Es ist also wichtig, dass Freiflächenanlagen weiter schnell zugebaut werden, damit Deutschland seine Ausbauziele und auch dadurch seine Klimaziele erreicht. Deshalb haben wir im aktuellen PV Magazine Heft einen Blick auf den Markt der Großanlagen geworfen. Was läuft gut, wo hakt es noch und wo liegt noch viel weiteres Potenzial? Darüber spreche ich heute mit Chefredakteur Michael Fuß. Willkommen beim PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichtner, Redakteurin bei PV Magazine. Hallo Michael, willkommen zurück in unserem Podcast.
Hallo Cornelia, ich freue mich drauf.
Wir haben ja in der aktuellen Ausgabe auf 29 Seiten das Thema Großanlagen aufgerollt und dabei nur wenig ausgelassen, würde ich sagen. Es geht um Flächenverfügbarkeit und Planungsprozesse, um PPAs und negative Strompreise, um nachgeführte Anlagen und die Frage, ob sich Tracker in Deutschland lohnen. Und es geht auch um Agri-Photovoltaik und Moa-PV und sogar um Cybersicherheit von Anlagen, die zur kritischen Infrastruktur gehören. Wir können das heute natürlich nicht alles im Detail besprechen. Zum einen wäre das zu lang und zum anderen wollen wir natürlich unsere Hörer ermutigen und ihnen Appetit machen, sich das Magazin zu kaufen und unsere Berichte auch selbst nachzulesen. Mit dir möchte ich heute aber eher generell über Freiflächenanlagen sprechen. Welche Vorteile haben sie eigentlich für die Gesellschaft? Warum ist die Trennung in Groß- und Kleinanlagen eigentlich relevant? Und warum versucht die Bundesregierung hier ein ausgeglichenes Verhältnis hinzubekommen? Ist sie damit erfolgreich? Naturgemäß möchte ich von dir später auch wissen, erzählen wir eigentlich eine Erfolgsgeschichte, die auch langfristig weitergeht, also geht der Ausbau voran, oder zeichnen sich bereits Gefahren ab? Wir sind ja ein Fachmagazin, gehen sonst immer sehr ins Detail, aber der Podcast soll ja auch für ein breiteres Publikum interessant sein. Also Michael, warum gibt es diesen Fokus auf Freiflächenanlagen und auf die Indikatoren, die damit zusammenhängen?
Ja, das war, ich meine, was du gesagt hast, ist natürlich auch genau unser Ansatz. Wenn, ich meine, in dem Heft gehen wir natürlich wirklich sehr in die Tiefe, wie man sowas genau baut. Was ist jetzt wirklich für die einzelnen Player in dem ganzen, in der ganzen Wertschöpfungskette bedeutet? Aber grundsätzlich steht natürlich die Frage bei uns im Raum, wie viel Freiflächenanlagen brauchen wir, wie viel wollen wir, was kosten sie? Und das ist für die Gesellschaft natürlich wichtig. Gucken wir uns die allgemeine Diskussion an im Moment. Die geht ja sehr in die Richtung, was kostet der Strom? Also ist der Strompreis relevant? Ist ein gesellschaftlich relevantes Thema? Das haben wir gerade in den letzten Jahren gemerkt. Und also ich meine, wir haben ja vor ein paar Jahren gesehen, dass es angefangen hat, dass ungeförderte Solaranlagen gebaut werden. Dann dachte man ja, toll, jetzt geht Solaranlagen ohne Förderung. Da können wir uns gleich ein bisschen drüber unterhalten. Also ganz ohne Förderung geht es nicht. Das sieht man auch genau am aktuellen Markt. Und um das mal auf den Punkt zu bringen, klar, Freiflächenanlagen sind die günstigsten Photovoltaikanlagen, die es gibt. Das heißt, man kann damit mit am wenigsten Förderung die Energiewende vorantreiben. Aber ich will ja die Dachanlagen nicht kleinreden. Die Dachanlagen kosten mehr Geld. Strom ist ein bisschen teurer. Aber dafür kriegt man natürlich auch was für die Dachanlagen. Man spart Fläche. Man nutzt Flächen doppelt. Man braucht nicht so viel Fläche in der Landschaft. Stört nicht optisch. Man kann auf den Flächen was anderes machen. Aber darüber muss man eben reden. Was ist der Unterschied? Und was bringt das eine, was bringt das andere? Und was den Ausbau angeht, Ja, die Freiflächenanlagen, die gehen ganz gut, aber im Augenblick, aber die sind halt gedeckelt von der Bundesregierung auf eine Ausschreibungssumme und da helfen auch die ungeförderten Anlagen nichts. Also man kann fast so viel Anlagen bauen, die ungefördert, wie man will. Dadurch steigt der Photovoltaikausbau insgesamt nicht. Obwohl es kein Geld kostet.
Die Bundesregierung hat sich ja ein Ziel von 50% gesetzt. Also warum ist der Deckel dann so knapp, dass es nicht zu diesen 50% kommt?
Naja, das ist jetzt ein bisschen die Perspektive. Also das haben wir in der aktuellen Ausgabe sehr ausgebreitet, dass wir uns so angeschaut haben, wie hat sich der Freiflächenausbau über die Jahre entwickelt. Letztes Jahr war er ja nicht schlecht, da lag er bei 4,5 Gigawatt. Das ist auch die Hälfte des von der Bundesregierung vorgesehenen Ausbau in diesem Jahr. Die Bundesregierung hat ja einen Ausbaupfad oder strebt einen Ausbaupfad an, der eben zu dem Ziel führt, eine gewisse Menge an Photovoltaikleistung bis zum Jahr 2030 installiert zu haben. Und letztes Jahr war das Ausbauziel 9 Gigawatt und es gab 4,5 Gigawatt Freiflächenanlagen. Von daher war es die Hälfte. Aber der Dachanlagenmarkt hat geboomt. Es gab einfach viel, viel mehr Dachanlagen. Und dadurch waren es dann eben nur 30% Freifläche am Ende. Aber auch das ist ja nicht schlecht, weil für die Energiewende ist es ja durchaus gut, wenn auch auf den Dächern mehr zugebaut wird, als jetzt das Ziel war.
Warum ist es überhaupt sinnvoll, so viel Freiflächenanlagen zuzubauen? Man kann ja, wie du sagtest, argumentieren auf dem Dach, die Flächen sind da, der Strom ist direkt bei den Leuten, der wird dort produziert, wo er auch verbraucht wird. Eine Freiflächenanlage, die steht in der Landschaft, die nimmt vielleicht Anbaufläche weg. Und sie verursacht natürlich gerade mittags Stromspitzen im Stromnetz. Was sind denn aus deiner Sicht die Vorteile, die für Freiflächenanlagen ganz eindeutig sprechen?
Naja, die Stromspitzen produzieren ja alle Photovoltaikanlagen. Das liegt in der Natur der Sache, weil da einfach am meisten Sonne scheint, egal wo sie jetzt gebaut ist. Der große Vorteil ist definitiv, dass sie günstiger sind. Das andere ist, das wird in der öffentlichen Diskussion relativ wenig diskutiert und ich kenne auch nicht wirklich Arbeiten, die das im Detail organisieren, aber man kann sich vielleicht auch über Netze unterhalten. Also die Frage ist ja, an welchen Netzanschlusspunkt man die Photovoltaik anschließt. Und was wir sehen ist, dass im Verteilnetz, wo die Häuser angeschlossen sind, die Netzbetreiber in manchen Regionen sehr mit den mittäglichen Einspeisepeaks zu kämpfen haben. Oder vielmehr, dass der Netzausbau relativ viel kostet an der Stelle, um diese Einspeisepeaks abtransportieren zu können. Da kann man noch viel dran diskutieren. Also vielleicht muss man sie gar nicht abtransportieren, die Einspeisepeaks. Aber die großen Freiflächenanlagen kann man halt an Mittelspannungsnetze anschließen, sodass und vielleicht auch an den Stellen, wo es, gerade wenn man jetzt Industrie auch versorgen will mit Photovoltaikstrom, wo der Strom noch mehr gebraucht wird.
Das heißt, da kann man dann auch besser steuern als im Kleinanlagenbereich.
Naja, es kann sein, dass man dadurch die Netzausbaukosten reduziert. Aber das ist, ich sag's mal so, das ist jetzt wirklich eine These. Also es würde mich mal interessieren, also ich fände es schön, vielleicht hört ja auch einer der vielen Wissenschaftler, die an der Energiewende arbeiten, den Podcast. Ich fände es schön, wenn es dazu Arbeiten gäbe. Wie viel Netzausbaukosten, oder könnte man dadurch Netzausbaukosten sparen, dass man mehr Freiflächenanlagen und zwar vor allem an der richtigen Stelle baut. Und es kann auch sein, dass es nicht so ist. Früher wurde immer gesagt, naja, auf die Anlagen auf den Hausdächern haben wir doch den Vorteil, dass sie bei den Verbrauchern sind. Zu einem gewissen Teil stimmt das auch, aber ich denke mir, an allen diesen Stellen gibt es ein Optimum. Weil so viel Strom, wie die Anlagen auf den Dächern im Sommer produzieren, braucht man da einfach nicht im Haus. In den Übergangszeiten sieht es anders aus. Also in den Übergangszeiten ist es ja gut, dass da große Photovoltaikanlagen sind, weil da braucht man den Strom.
Jetzt hattest du vorhin schon gesagt, dass der Strom aus Photovoltaik-Freiflächenanlagen besonders günstig ist und dass es auch ungeförderte Freiflächenanlagen gibt. Trotzdem gibt es immer noch einen Run auf diese Ausschreibung von der Bundesregierung. Man kriegt aber da bloß 4 oder 5 Cent für den Solarstrom. Lohnt sich das überhaupt? Oder würde man nicht annehmen, dass Freiflächenanlagen jetzt einfach auch immer ungefördert gebaut werden könnten?
Naja, also man kriegt ja ein bisschen mehr bei den Ausschreibungen. Ich glaube, der mittlere Wert, ich habe ihn nicht ganz im Kopf, war irgendwas bei 5,5 Cent beim das letzte Mal. Es gibt Ausschreibungs-, also Anbieter, die mit niedrigeren Preisen reingehen, aber das ist ja die Minderzahl, wenn der Mittelwert bei 5,5 Cent liegt. Und das liegt daran, dass die alle unterschiedliche Kalkulationen machen. Also jemand, der mit günstigeren Preisen reingeht, der geht davon aus in der Regel, dass er die Ausschreibung nur als eine Art Absicherung braucht, aber seinen Strom anderweitig verkauft. Nur für den Fall, dass er keinen Käufer findet, hat er zur Not eben das, was er in der Ausschreibung gewonnen hat. Und dann macht er eine Mischkalkulation und kann eben günstiger anbieten. Aber ich denke mir, wenn man sich das an, es ist ja ein wettbewerbliches Instrument. Das heißt, es gibt eine Konkurrenz. Die Leute wollen die Ausschreibungszuschläge haben. Insofern gehe ich mal davon aus, dass man diese 5,5 Cent oder sowas schon ungefähr als Anhaltspunkt nehmen kann, was der Solarstrom wirklich kostet. Also wenn man eine große Freiflächenanlage baut, 20 Jahre seinen Strom für 5,5 Cent verkauft, dann wird das schon ungefähr hinkommen. Das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht der beste Anhaltspunkt. Wir haben ja auch mit Projektentwicklern gesprochen, die sagen das auch ungefähr, dass man da ungefähr hinkommt. Und jetzt die Frage mit der Förderung, warum nicht alles ungefördert ist. Wenn man sich jetzt mit Energiemarktexperten unterhält, da gibt es die machen Szenarien, wie sich der Strommarkt entwickelt. Das sind alles Szenarien, also da sind natürlich Unsicherheiten drin. Aber wenn man mittelfristig guckt, dann kann man nicht erwarten, dass man am Strommarkt für den Solarstrom mehr als 4 oder 4,5 Cent vermutlich kriegt. Hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie weit man in die Zukunft guckt. Und das heißt, da ist ja eine Lücke zwischen den 4, 4,5 Cent und den 5,5 Cent. Und diese Lücke, die zeigt, dass man nicht alle Anlagen ungefördert bauen kann. Sonst würde es ja vielleicht, also sonst müssten eigentlich die Ausschreibungszuschläge sinken. Es gibt natürlich trotzdem Anlagen, bei denen es geht. Auch da gibt es wieder unterschiedliche Kalkulationen. Man kann auch besonders große Photovoltaikanlagen bauen. Mit denen kann man ja gar nicht in der Ausschreibung teilnehmen. Das heißt, da muss man den Strom so verkaufen. Aber je größer eine Anlage ist, umso günstiger kann man in der Regel auch den Strom produzieren. Und dann kommt es wieder hin.
Diese Ausschreibungsergebnisse, also eigentlich ja die EEG-Ausgaben, belasten ja den Haushalt,
Den
den
Bundeshaushalt
Bundeshaushalt,
inzwischen.
genau.
Also nicht mehr den Privathaushalt wie früher, sondern den
Genau.
Bundeshaushalt.
Wir als Steuerzahler bezahlen ja sozusagen die Subventionen für die Freiflächenanlagen. Ist das gerechtfertigt in deinen Augen?
Naja, ich meine, wenn wir eine Energiewende wollen, muss es ja irgendjemand bezahlen. Und jetzt kann man sich drüber unterhalten, was zahlt, muss man dafür zahlen und was bekommt man dafür? Und die nächste Frage ist vielleicht noch, was die Alternative ist. Also ich meine, ich bin jetzt kein Volkswirt, aber jetzt mal ganz frei gesprochen. Also ich kann mir das nur so vorstellen. Also entweder muss es ja mit dem Strompreis bezahlt werden oder es muss halt anders bezahlt werden. Und wenn man die Energiewende will, dann wird man das jetzt wohl bezahlen müssen. Aber ich meine, ich habe eigentlich so ein anderes Anliegen. Ich möchte, also das machen wir auch gerne in der Branche. Also man muss ja Awareness dafür schaffen, dass es eben auch, wenn die Photovoltaik viel billiger geworden ist im Vergleich zu früher und wahrscheinlich eine der günstigsten oder vielleicht die günstigste Energiequelle ist, dass es eben trotzdem noch nötig ist, auf die Kosten zu gucken. Weil wir haben gesehen, wir haben diese Strompreisdiskussion, wir haben die Diskussion, ja, ist die Wirtschaft wettbewerbsfähig und so weiter. Und da gibt es einfach nicht so viel Luft nach oben. Das heißt, man muss eben gucken, dass man das möglichst günstig macht. Und da geht es mir jetzt eher darum, dass man eben darüber diskutiert, wie günstig kann man es machen? Und wenn man mehr Geld ausgibt, warum macht man das? Zum Beispiel, um weniger Flächen zu verbrauchen. Oder Landwirten auch ein Einkommen zu geben. Ich meine, Agri-Photovoltaik ist auch teurer als Freiflächen, Photovoltaik ohne Agri. Aber dafür haben die Landwirte, also das hat dann aber andere Argumente. Also dafür haben die Landwirte dafür teilweise noch Einkommensquellen, was ja durchaus auch gesellschaftlich gewünscht sein kann.
Angezweifelt wird ja immer, dass es genügend Flächen gibt, um Freiflächenanlagen zu bauen. Ja, also diese neue Förderung für Agri-Photovoltaik zum Beispiel, die gibt es ja auch, weil gesagt wurde, okay, wir brauchen die Anbauflächen für Lebensmittel. Aber man hat eigentlich nicht den Eindruck, als ob die Branche da ein großes Flächenproblem hätte, oder? Wie ist es bei dir rübergekommen?
Nee, da, wir haben ja auch, wie gesagt, wir haben, also ein Kollege von mir, der hat ja mit vielen Entwicklern gesprochen und man kann sich auch die Ergebnisse der Ausschreibung angucken. Also wenn es zu wenig Flächen gäbe, gäbe es auch zu wenig Bewerber für die Ausschreibung. Das ist nicht der Fall. Also es gibt genug Bewerber für die Ausschreibung im Moment. Die Entwickler klagen eigentlich immer noch, also eher darüber, dass die der Aufwand für die Genehmigung einfach in keinem Verhältnis steht zum Aufwand des Baus, nach wie vor, obwohl viel passiert ist in den letzten Jahren. Das muss man ja der Politik auch zugestehen. Also es ist sehr deutlich, also Bürokratieabbau im Bereich Photovoltaik hat ja stattgefunden. Und das andere, was wir hören, ist, dass eben auch die Pachtpreise teilweise eine Herausforderung sind. Aber ja, was soll man dazu sagen? Man kann es ja auch den Landbesitzer nicht unbedingt verübeln, dass sie mitverdienen wollen. Aber da sieht man halt, wie komplex das alles ist. Also weil man hat die Landbesitzer, man hat aber auch die Kommunen und die Standortgemeinden, die müssen ja auch zustimmen. Und die wollen natürlich auch was von abhaben. Die dürfen auch was davon abhaben. Das ist ja sogar geregelt, dass sie was davon abhaben sollen. Und da muss man eben Ausgleich finden zwischen allen. Ich würde gerne mal eine Rückfrage stellen, weil Cornelia, du hast ja auch zu dem Schwerpunkt in der aktuellen Ausgabe beigetragen, nämlich du hast dir angeschaut, was im Bereich Agri-Photovoltaik, also der Kombination von Photovoltaikanlagen mit Landwirtschaft, es für Entwicklungen gibt. Was ist denn da das Update? Hat sich da viel getan?
Ja, also Agri-Photovoltaik ist ja jetzt tatsächlich deutlich attraktiver geworden durch das Solarpaket 1. Ja. Wir haben zum einen diese Agri-Photovoltaik auf Ausschreibungsflächen, also auf, für sehr große Anlagen. Da gibt es ja einen neuen Ausschreibungsmechanismus, dass also zuerst die Flächen einen Zuschlag bekommen, die halt Agri-Photovoltaik machen und die bekommen auch einen höheren anzulegenden Wert. Und dann gibt es noch diese kleineren Agri-Photovoltaikanlagen, die unter 1 Megawatt Peak ungefähr auf 2 Hektar oder 2,5 Hektar Land gebaut werden können. Und die bekommen auch höhere Werte für den produzierten Strom. Und da, glaube ich, sind ganz viele Landwirte schon dran interessiert. Natürlich auch die Projektentwickler, die es für die bauen. Aber weil man den Strom dann auch selber nutzen kann, denke ich mal, wird das da einen kleinen Agri-Photovoltaik-Boom geben. Allerdings warten wir noch auf die EU-rechtlichen Genehmigungen für die neuen Methoden bei der Ausschreibung. Und insofern ist da noch so ein bisschen vorsichtiges Herantasten an die neuen Regeln zu spüren. Aber ich glaube schon, dass das einen ganz guten Effekt haben wird.
Aber es geht ja auch darum, dass man, soviel ich weiß, nachweisen muss, dass man einen gewissen Anteil landwirtschaftliche Nutzung hat. Das heißt, man muss Aussagen über das Pflanzenwachstum unter Umständen treffen und für die Ökonomie kann das ja auch eine Rolle spielen. Geht das inzwischen? Also weiß man, was das für eine Auswirkung auf das Pflanzenwachstum hat, wenn da Photovoltaik steht?
Ja, da gibt es ja verschiedene Testanlagen schon, die überall, oder nicht überall, aber die schon an verschiedenen Stellen in Deutschland gebaut worden sind, auch in Österreich. Und da kann man sicherlich Schätzungen ableiten. Aber es gibt zum Beispiel jetzt auch ein Unternehmen, das einem so eine Simulation richtig vorrechnen kann. Also da kann man sagen, okay, bisher habe ich Kartoffeln angebaut auf dem Acker. Was würde jetzt passieren, wenn ich eine Solaranlage in dem und jedem, in diesem Design aufbaue? Wie viel Schatten fällt dann auf das Land und wie würde sich das auf meine Erträge auswirken? Also das kann man schon vorher ganz gut ermitteln. Die Frage ist natürlich, wie genau braucht man das tatsächlich? Wie klar muss man das vorher nachweisen? Und da gibt es auch noch nicht so viele Rückmeldungen, weil ja die Netzbetreiber dafür die Kontrolle zuständig sind. Und wir machen aber voraussichtlich einen Podcast zu dem Thema. Einer der nächsten 2 Podcasts wird voraussichtlich über Agri-Photovoltaik sein, also wenn Sie das interessiert.
Und trotzdem lohnt es sich wahrscheinlich, die Ausgabe zu kaufen, oder? Denn die Ausgabe, jetzt muss ich doch ein bisschen Werbung machen, über die wir gerade reden, die im September jetzt erscheint, oder erschienen ist, wenn der Podcast erscheint. Da in dem Artikel steht das ja auch im Detail beschrieben,
genau,
den du geschrieben hast.
Also die Agri-Photovoltaikanlagen sind ja auch nur eine Art besondere Solaranlagen. Ja, es gibt ja auch noch Parkplatz-Photovoltaik, es gibt noch Moor-PV und auch da gibt es sozusagen Flächen, die hochinteressant sind für die Photovoltaik, aber es scheint so, als ob die Projektentwickler da jeweils mit spezifischen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, die das dann vielleicht doch nicht zu so einem großen Thema machen. Also bei Moor-PV muss man die Technik bewältigen, da kann einem sozusagen die Solaranlage unter Wasser gesetzt werden. Dann und man muss sich halt mit dem Umweltschutz auseinandersetzen. Bei Parkplatzanlagen gibt es ja eher so Eigenverbrauchslösungen, da wollen ja die Supermärkte oder die umliegenden Industrien versorgt werden. Außerdem ist es relativ teuer, weil man es halt hochbauen muss und gegen Anpralle schützen muss und so. Also und Floating-PV gibt es ja auch noch. Also aber da gibt es halt, ich glaube, von den besonderen Anlagen sind wahrscheinlich die Agri-Photovoltaikanlagen schon noch, die am einfachsten umsetzbar sind, ja.
Ich würde gerne noch kurz was zu der Moor-PV sagen, weil das haben wir ja auch in der aktuellen Ausgabe. Und für mich war das relativ neu. Es gibt auch noch nicht viele Moor-PV-Anlagen in Deutschland. Aber es gibt eine, die Kollegin hat diese eine beschrieben. Auch das Potenzial, man kann dieses Flächenpotenzial hochrechnen, da kommt man auf irre Werte, 200 Gigawatt. Aber lassen wir uns nur 10% davon umsetzen, ist ja immer noch viel. Aber es ist einfach irre, es gibt ganz viele Moore in Deutschland, die sind trockengelegt. Die sollen wieder vernässt werden, weil dadurch nämlich auch wieder CO2 gebunden wird. Und die werden im Augenblick landwirtschaftlich genutzt. Und es scheint erstmal eine sinnvolle Idee zu sein, dass man dort Photovoltaikanlagen errichtet während der Wiedervernässung, mit denen dann wiederum auch die Landwirte oder die Landbesitzer Einnahmen generieren können, die sie ja nicht mehr generieren können, weil wenn das Moor nicht mehr trockengelegt ist, können sie da keine Landwirtschaft mehr machen.
Ja, anscheinend, das wusste ich auch nicht, gibt es auch moorspezifische Landwirtschaft, die man aber erst natürlich machen kann, wenn das Moor wieder so ein Stückchen angewachsen ist und dann halt auch tatsächlich Moorpflanzen wie Schilf oder so darauf wachsen. Und um diese Übergangszeit zu überbrücken, ist natürlich Photovoltaik wirklich ganz gut, ja.
Ja. Also daran sieht man ja einfach, und deswegen haben wir jetzt auch diesen Schwerpunkt gemacht, dass es einfach noch viele Dinge gibt, also viele kleine Schrauben, an denen man drehen kann, viele Entwicklungen. Wir haben ja zum Beispiel deswegen auch diesen Artikel über Trecker in der Ausgabe. Trecker, also nachgeführte Systeme, sind eigentlich eher was für Südeuropa. Aber man kann sich eben auch Situationen in Deutschland anschauen, wo sich das lohnt, im Prinzip immer dann, wenn man genug Fläche hat. Und da kann man jetzt verschiedene Lösungspunkte haben. Also entweder der Netzanschluss ist zu klein, dann kann man über einen Trecker nachdenken. Oder man hat einen Netzanschluss, aber will noch eine größere Batterie bauen, die sich den Netzanschluss teilen muss. Auch das kann wieder ein Punkt sein, wo nachgeführte Anlagen sinnvoll werden, statt fest aufgeständerte. Und die nachgeführten kosten halt ein bisschen mehr Geld, aber das kann sich da lohnen. Das beschreibt auch einer unserer Kollegen.
Insbesondere, wenn man dann unter die Trecker noch Agri-Photovoltaik.
Ja, dann könnt ihr euch dann zusammentun.
Genau. Aber all diese Anlagen, also die Freiflächenanlagen, sei es jetzt eine besondere Anlage oder eine reguläre Großanlage, haben ja das Problem, dass sie den Solarstrom oft an der Börse verkaufen wollen. Und dort kommt es jetzt zunehmend auch zu negativen Preisen oder zu sehr niedrigen Strompreisen. Ist das ein Problem für die Branche?
Also negative Strompreise sind ein Problem für alle. Also es kommt auch wieder von der Perspektive an. Im Augenblick gibt es ja einen großen Hype um die dynamischen Stromtarife. Das heißt, Stromverbraucher freuen sich unter Umständen über negative Strompreise. Man kriegt noch Geld dazu, wenn man den Strom verbraucht, wobei man wieder Netzgebühren zahlt. Das heißt, am Schluss muss man trotzdem zahlen, aber ein bisschen billiger dadurch. Aber das ist natürlich ein Problem, weil irgendjemand muss es ja am Schluss bezahlen. Also das ist schon ein Problem für die Branche, weil das wird sich auch auf die ganzen Vergütungen auswirken. Im Augenblick ist es ja so, also das jetzt wird sehr technisch, also im Augenblick ist es so, dass wenn ich in einer Ausschreibung einen Zuschlag bekomme, das heißt eine geförderte Freiflächenanlage, dann bekomme ich immer für jede Kilowattstunde kriege ich das ausgeglichen, was ich an der Börse bekomme, zu meinem Ausschreibungszuschlag, also zum Beispiel 5,5 Cent. Das heißt, wenn der negative Strompreis minus 3 Cent ist, dann muss ich zwar 3 Cent zahlen, aber ich kriege dann 8 Cent. Und das zahlt der Bundeshaushalt. Und das kann ja so nicht weitergehen. Das merkt auch der Finanzminister. Und deswegen gibt es ja schon eine sogenannte früher 6- und jetzt 3-Stunden-Regel, dass in dem Moment, wo man 3 Stunden lang diese negativen Strompreise hat, eben keine Vergütung bekommt. Allerdings ist jetzt das Problem, dass man das ja oft nicht vorher weiß. Und das heißt, die Direktvermarkter, die vermarkten den Strom trotzdem, wenn es negative Strompreise gibt, weil nehmen wir mal an, sie würden ihn nicht vermarkten und diese negativen Strompreise halten nur 2,5 Stunden an, dann müssen sie wiederum den Investor entschädigen. Und das wollen sie nicht und deswegen vermarkten sie ganz oft, obwohl es negative Preise gibt. Und jetzt wird diese 3-Stunden-Regel zu einer 1-Stunden-Regel, eigentlich 2027, aber jetzt soll es vorgezogen werden auf 2025. Also nur für die dann Neuanlagen, also da gibt es auch immer Vertrauensschutz. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass es öfter der Fall sein wird, dass man dann einfach die Anlagen abregelt und nicht den Strom noch ins Netz einspeist, wenn ihn niemand braucht, weil negative Strompreise heißt ja eigentlich, dass niemand den Strom braucht. Also im Augenblick glaube ich, also wir haben da Artikel in der Ausgabe so von Analysten, es gibt auch bekannte Analystenfirmen, zum Beispiel Enervis oder Energy Brain Pool, beide kommen bei uns zu Wort in der Ausgabe und berichten über ihre Einschätzungen zu diesem Thema. Also meine Essenz ist, im Augenblick ist es noch nicht so ein großes Problem, aber dadurch, dass die Regeln angepasst werden, wird das dazu führen, dass man weniger, also es wird mehr Stunden geben, wo man keine Förderung bekommt. Und einer schätzt das zum Beispiel ab in der Ausgabe auf, also in dem einen Artikel in der Ausgabe kann man das nachlesen, auf 20-25% dessen, was man im Moment unter den jetzigen Regeln bekommen würde. Und ja, also was für eine Auswirkung das hat, das frage ich mich auch, weil so genau genommen, da das alles wettbewerblich bestimmt wird, was bei den Ausschreibungen passiert, müsste das ja eigentlich dazu führen, dass die Ausschreibungspreise steigen. Weil sonst, aber das ist vielleicht ganz kurz noch, Entschuldigung, das ist aber natürlich nicht nur ein Problem für die Anlagen, die eine Förderung bekommen und dann vielleicht gefördert werden oder nicht. Es ist ja auch für die Anlagen ein Problem, die auf dem freien Markt Strom verkaufen wollen, weil derjenige, der den Strom abkauft in einem Stromabliefervertrag, also PPA nennt man das ja, der hat natürlich auch keine Lust, Anlagenbetreiber viel Geld dafür zu bezahlen, dass er Solarstrom bezieht, wenn man eigentlich am freien Markt Strom beziehen könnte und dafür noch Geld bekommt. Also das heißt, da gibt es jetzt auch eine Diskussion darüber, was bedeutet das für die PPA-Verträge, wie wird das eingepreist? Und es geht natürlich immer um Risiken. Man weiß ja immer nicht so genau, wie viel von diesen Stunden gibt es denn überhaupt. Das heißt, die Frage ist dann, wer trägt wie viel von dem Risiko, dass es mehr oder weniger von diesen, oder das Risiko besteht ja vor allem, wenn es mehr Stunden sind mit negativen Preisen, als man sich das heute vorstellt, dann kann man es ja schlecht einpreisen.
Insgesamt sagtest du ja auch schon, gibt es Leute, die freuen sich über günstige Strompreise oder über sehr niedrige oder negative Strompreise, und dazu gehören ja zum Beispiel Batterien oder Elektrolyseure, die dann den Strom aufnehmen in dem Moment, wo er halt zu viel da ist, und ihn wieder abgeben ins Netz, wenn er sehr teuer ist. Also bei Elektrolyseuren eher weniger, aber Batterien entladen sich dann halt, wenn der Strompreis hoch ist, und schaffen dadurch ja einen Netzausgleich. Sieht man schon, dass im Freiflächenbereich immer mehr auch mit Batteriespeichern gebaut wird?
Also es ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und ich denke, die meisten sehen zumindest den Platz vor. Es ist aber nicht so, dass die meisten Anlagen mit Batteriespeichern gebaut werden, so wie ich das sehe. Und man muss vielleicht auch die Frage stellen, ob die wirklich an der gleichen Stelle stehen müssen. Also das ist ja, auch da ist es ja wieder, also am Schluss werden die ja oft als, also optimieren wird jedes dieser einzelnen Elemente am Strommarkt optimiert. Und dazu ist es nicht unbedingt notwendig, dass die nebeneinander stehen. Es ist, kann aber ein Vorteil sein, wenn man sich zum Beispiel Netzanschlusskosten sparen will. Aber das ist auf, also, und es findet ja auch teilweise statt. Also wir haben ja zum Beispiel auch diesen einen Artikel in der Ausgabe, ich hatte es schon erwähnt, wo es um die Trecker geht. Da ist das Beispiel, dass da wird ein Anlagenbeispiel besprochen, wo man die Photovoltaikleistung etwas reduziert, um mehr Netzanschlusskapazität übrig zu haben für Batterieleistung. Und das führt dann wiederum dazu, weil man die Fläche zur Verfügung hat, dass man statt der fest installierten Anlage die etwas teurere nachgeführte Anlage bauen kann. Also es wird komplex.
Gerade im Batteriespeichermarkt ist es ja so, dass da, ich sag mal, Goldgräberstimmung herrscht, ja, also diese großen Preisunterschiede zwischen diesen, also diese negativen Preise und dann wieder hohe Preise am frühen Morgen und am späten Abend, die treiben natürlich da den Markt zu immer mehr Zubau. Was würdest du sagen, was ist die hauptsächliche treibende Kraft in dem Freiflächenanlagensegment? Was treibt einen Investor dazu, eine Freiflächenanlage zu bauen?
Naja, ein Investor will ja auch Geld verdienen. Vielleicht will er auch das Klima retten, aber er will auch Geld verdienen. Das heißt, er muss natürlich gucken, dass die Rendite am Schluss stimmt. Und das hatten wir vorhin schon, funktioniert ja bei den Ausschreibungsanlagen im Moment. Und die sind ja wettbewerblich. Das heißt, ich kann ja bieten. Und wenn ich eben das Markt entsprechend so bauen kann, wie meine Wettbewerber auch oder vielleicht sogar ein bisschen besser, dann kann ich mit ein bisschen besseren Geboten in den Markt gehen und dann bekommt man ja auch Zuschläge. Und da gibt es ja auch genug Leute, die das tun im Moment.
Aber so eine Photovoltaikanlage, die rechnet sich ja langfristig, über 20 Jahre, sogar über 30 Jahre. Und wenn jetzt zunehmend diese negativen Preise im Raum stehen, dann kann man sich ja schon fragen, ob es nicht, also ob man da nicht vorsichtiger investieren sollte, ja. Du sagtest vorhin irgendwas von 25% Einnahmeverluste. Glaubst du, dass sich dieses Problem wieder reguliert? Also wenn zum Beispiel immer mehr fossile Kraftwerke ja auch den Markt verlassen. Ich meine, die fossile Kraftwerke sind ja für meine Begriffe der Haupttreiber für negative Strompreise, weil die, für die ist es ja teuer, so ein großes Kraftwerk abzuschalten. Ein Photovoltaikkraftwerk abzuschalten kostet ja erstmal kein Geld, aber ein, sage ich mal, Kohlekraftwerk runterzufahren dann schon. Und solange die am Netz bleiben, desto tiefer gehen die Preise runter. Und wenn jetzt der Kohleausstieg vorangeht, müssten ja theoretisch die negativen Preise nachlassen.
Also vielleicht, bevor wir auf den Punkt kommen, vielleicht kurz vorher noch zu dem ersten Teil der Frage. Im Augenblick sehe ich das weniger als ein Problem für die Ausschreibung, weil wenn die Leute ungefähr wissen, wie sie das Risiko einschätzen können, können die es einpreisen, dann steigen im Zweifelsfall die Ausschreibungspreise. Und solange die Bundesregierung diese Ausschreibungen so vorsieht, finden die ja dann statt. Das ist dann eher für Herr Lindner schlecht, weil am Schluss landen oder dem Nachfolger von Herr Lindner, also am Schluss oder Nachfolgerin, weil am Schluss landet, also führt das eben zu höheren Kosten bei der Förderung. Und ob die wieder zurückgehen, also die Analysten von Energy Brain Pool und die Analysten von Enervis führen das ja aus bei uns in der Ausgabe. Und natürlich hängt das mit den Kohle- und Gaskraftwerken zusammen. Da gibt es auch die sogenannte Must-Run-Kapazität. Das sind der, ich weiß nicht mehr, wer von den Analysten, einer beziffert das auf 10 bis 15 Gigawatt, die sozusagen immer am Netz ist. Das heißt, wenn ich jetzt eine Last habe in Deutschland, dann vielleicht in Tagen, wo wenig, in Feiertagen oder sowas, vielleicht 40 Gigawatt, dann habe ich 15 Gigawatt diese Must-Run-Kapazität, die man im Augenblick noch braucht, um das Stromnetz zu stabilisieren. Und jetzt habe ich eine Photovoltaik-Einspeiseleistung von vielleicht 50 Gigawatt, dann ist das einfach zu viel Strom. Aber und dann kann es zu negativen Preisen kommen. Und das wird aber natürlich schon weniger. Also wenn es diese Mastrandkapazität vielleicht so nicht mehr gebraucht wird oder fossile sich leichter abregeln lassen. Und wenn gleichzeitig die Fördermechanismen so gestaltet sind, dass man auch nicht noch den Strom verkaufen will, weil man aus rationalen Gründen, weil man was davon hat, wenn der Preis negativ ist, dann wird das weniger werden. Und das andere ist natürlich, dass das hast du ja genannt, also Batteriespeicher und andere sogenannte Flexibilitäten, die führen natürlich auch dazu, dass in diesen Zeiten, wo viel Strom da ist, auch mehr Strom verbraucht wird, sodass dass die negativen Preise eventuell wieder weniger werden oder verschwinden.
Okay, also insgesamt würdest du sagen, sind die Vorteile, die wir dadurch haben, dass wir immer weiter große Freiflächenanlage zubauen, doch höher als die eventuellen Nachteile, die dadurch entstehen?
Ja, also ich denke mir, die Energiewende soll ja stattfinden, sie soll schnell stattfinden. Und jetzt ist natürlich, kann man sich jetzt überlegen, was ist der optimale Zubaupfad? Aber ich denke mir, dass das schon sinnvoll ist, weil diese negativen Preise, die bieten ja auch gerade Geschäftsmodelle für Batteriespeicher und für Elektrolyseure. Und das heißt, wenn man die hat, dann, also so funktioniert zumindest Marktwirtschaft. Also dann gibt es ja mehr Gründe dazu, auch diese Flexibilitäten zu erschließen. Und das braucht man ja, die braucht man ja.
Okay. Kommen wir zurück zur Eingangsfrage. Was können die großen Freiflächenanlagen der Gesellschaft bieten?
Ja, die können eine günstige Energiewende bieten. Und trotzdem soll natürlich nicht die ganze Energiewende nur aus Freiflächenanlagen bestehen. Das muss man auch mal gleich dazu sagen. Aber ich finde, man sollte das nicht aus den Augen verlieren, dass die da wirklich einen Mehrwert darstellen und dass es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen.
Okay. Und deswegen hatten wir auch da über die anderen Flächen gesprochen, ne? Also Flächen, die zusätzlichen Nutzen haben von Photovoltaikanlagen. Ich hatte gestern, vielleicht kann ich das noch kurz erzählen, ich hatte gestern Google Maps angeschaut, Satellitenaufnahmen, weil ich das Kraftwerk Boxberg gesucht hatte in der Niederlausitz. Und wenn man da mal rauszoomt, dann sieht man ja diese riesigen Tagebauflächen, die entstanden sind, weil da die Braunkohle geschürft worden ist. Und wenn man dann wieder reinzoomt, sieht man, dass an vielen Stellen dieser Braunkohletagebau schon von Photovoltaikanlagen überbaut wird. Und da kann man sich ja dann eigentlich nur freuen, wenn man sagt, okay, die Flächen, die ja wirklich ungeeignet sind, um darauf noch Landwirtschaft zu betreiben, Flächen, die wahrscheinlich sonst einfach nur geflutet werden, werden jetzt halt für die Energiegewinnung weiter genutzt. Und das finde ich eigentlich ist eine ganz schöne Story.
Auf jeden Fall.
Dann danke ich dir erstmal recht herzlich, dass du uns ein bisschen Einblicke in das neue Magazin gegeben hast. Die Ausgabe kommt in diesen Tagen heraus und neben dem Schwerpunkt Großanlagen haben wir auch noch einen Schwerpunkt zum Thema Wärmepumpen. Wärmepumpen profitieren ja auch von negativen Strompreisen, auch von Solarstrom, auch von den eigenen Solaranlagen auf dem Dach. Und der Wärmepumpenmarkt kommt langsam wieder in Schwung nach den ganzen Diskussionen im letzten Jahr. Wir stellen praktische Beispiele vor, zum Beispiel Gewerbeobjekte mit PVT-Modulen, also Photovoltaik-Thermie-Kombi-Modulen. Und wir berichten über den Austausch von Gasheizung gegen Wärmepumpen in etwas größeren Mehrfamilienhäusern. Und wir haben auch eine Kostenrechnung im Heft und kommen auf sehr positive Ergebnisse für den schnellen Wechsel zur Wärmepumpe weg von der Gasheizung. Das Magazin können Sie über unseren Online-Shop bestellen und erhalten mit dem Code PODCAST10 10% Rabatt. Lesen Sie aber auch gerne unsere Online-News unter www.pv-magazine.de oder unseren kostenfreien Newsletter. Falls Sie Kontakt aufnehmen möchten, wäre unsere E-Mail-Adresse podcast@pv-magazine.com. Hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar oder ein Like auf der bevorzugten Podcast-Plattform oder Sie abonnieren unseren Kanal, um keine Folge zu verpassen. Dann nochmal vielen Dank an dich und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Tschüss.